We did it!
Wow.
Das war eine Geburt.
Dem geneigten Gehörer wird nämlich zur 16. Folge von MV, nee, Axel MV, Wir und die Musikwelt, aufgefallen sein, dass unser musikalisches Thema heute nicht wie sonst in Des stattgefunden hat, sondern in C.
Nein, wir transponierten.
Sie hörten. Wir haben transponiert.
Eine Version in
C Major.
C Major.
Weil ich der Meinung war,
dass du das kannst.
Nee, weil du musst ja transponieren. Für die Flöte klang das in meinen Augen heute an diesem sehr winterlichen Dienstagabend im Januar. Klang das irgendwie schöner in C-Dur, haben wir uns mal überlegt.
Ja, ich fand's gut. Wir sind im Studio und es ist eine wunderschöne, wie sagt man, Atmosphäre oder auch Hintergrundsituation.
Achso, vom Setting hier ist es sehr schön, ja.
Ja, muss man ja auch mal dazu sagen, ne? Weil so ein Sofa können wir uns nicht leisten, das steht hier so.
Weil wir immer Geld für Instrumente ausgeben und nicht für Möbel.
Ganz
zum Beispiel.
Genau, das ist das.
Das ist aber ein schönes Sofa, das ist nämlich ein für die Podcast-Hörer, das ist ein, ich möchte fast sagen, senffarbenes Sofa.
Ja,
sagt man Ocker.
Oder Ocker oder Senf. Ja, nee, weißt du, was das ist? Es ist Kurkuma.
Ah, habe ich direkt wieder Hunger.
Ja.
Ich habe nämlich noch nichts gegessen.
Curry.
Heute Mittag gab es so einen gut gemeinten Salat. Wir sind nämlich schon ganz früh, wir sind nämlich mit Sing meinen Song im Studio gerade. Wir haben jetzt schon ein paar der diesjährigen Künstler der Staffel hier gehabt und haben heute lange mit Johannes Oerding einige nette Songs vorbereitet, die wir dann in Afrika...
Der heute unser Gast ist. Nee, der ist schon heim.
Der ist schon heim oder ins Hotel wiederum, weil wir morgen wieder früh weitermachen müssen. Der Tag ist schon lang gewesen heute Morgen. Heute.
Ja, der Tag war lang. Wir haben 3 Songs heute wegge...
Drei Songs, aber sicherlich all in all 50 Takes gespielt oder sowas in der Art, weil wir nicht immer nur so First Takes spielen, weil wir ja rumarrangieren, bis das dann so ist, wie wir uns das alle vorstellen. War auf jeden Fall... heute viel schon durch die Finger und durch die Lippen gegangen.
Ja, man ist dann schon so ein bisschen, deswegen haben wir jetzt auch so lange gebraucht,
ne?
Bis wir unser Stück, weil wir einfach dann doch irgendwie viele Noten schon gespielt und gehört haben heute.
Und zwar ist es ja so, dass wir hier bei
Augen auf bei der Berufswahl.
Ja, absolut, ich bin total verwohnt heute schon.
Ja, voll.
Aber es ist ja so, hier ist wieder eine Riesenbatterie an Instrumenten. Nicht nur bei dir, die Gitarren, beim Ulle, beim Domi Besser, riesen Schlagzeug-Auswahlmöglichkeiten. Auch im Bläserkeller stehen verschiedenste Instrumente rum, weil wir immer auf der Suche nach dem schönsten Sound, nach der schönsten Instrumentierung sind. Und da sind wir auch schon beim heutigen Thema.
Ja.
Welches heißt?
Luxusklampfe oder Billighobel. Oder umgekehrt. Billighobel oder Luxusklampfe?
Ganz egal, wie man das gerne für sich selber sehen möchte.
Ja.
Wir wollen nämlich darüber reden, was uns immer mal wieder auch so begleitet. Warum spielt man eigentlich teure Instrumente, Vintage-Instrumente oder auch neue Instrumente von billigen Firmen oder von teuren Herstellern? Was hat das damit, was hat das für eine Bewandtnis? Und spielen wir eigentlich? Spielst du teure Instrumente? Hast du auch billige Instrumente? Wie ist es bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Also sehr bunt gemischt. Und ich glaube, es ist auch für einen Hörer jetzt, glaube ich, auch schon mal vielleicht ganz interessant, jetzt wenn man wirklich so viel auch jetzt hier so anbieten muss an Sounds. Ne? Und jetzt, wir sind ja auch auf Tour und so weiter. Wir fliegen nach Afrika. Die machen verschiedene Stadien durch die Instrumente, warum wir bestimmte Instrumente auswählen, die wir auswählen. Und wir haben uns überlegt, heute so ein bisschen darüber zu quatschen, warum zum Beispiel man jetzt unter Umständen mal mehr Geld für ein Instrument ausgibt oder warum man vielleicht sogar mal mit einem Instrument zufrieden ist, für das man gar nicht so viel Geld bezahlt hat, was der Grund dafür ist. Also ich finde es immer ganz spannend, wo Instrumente in verschiedenen Preisklassen oder Qualitätsstufen so ihre Wirkung entfalten
oder Sinn
können.
Machen.
Genau. Weil manchmal, ihr kennt das ja auch, hat man, wenn man im Studio zum Beispiel, also Studio ist zum Beispiel jetzt so eine Situation, wenn ich jetzt in meinem Studio sitze und versuche, kreativ zu sein, da tut es manchmal auch wirklich eine billige Gitarre, aber die macht halt im Prinzip den Sound, den ich für einen bestimmten Track suche. Ne?
Da kommt es dann nicht so darauf an, wie stimmstabil die ist oder sonst irgendwie. Hauptsache, sie funktioniert für diesen Track.
Ja, genau. Vielleicht hat sie genau in der Lage irgendwie so ihren Sweet Spot und dann weiß ich genau, ich kann die da so hinstimmen, dass das irgendwie passt. Da ist es gar nicht so, na, da brauche ich jetzt nicht irgendwie 3000 Euro für eine Gitarre ausgeben. Dann habe ich die halt und die macht einen ganz bestimmten Sound.
Genau.
Ich weiß nicht, ob das bei auf Blasinstrumente übertragbar ist, aber bei Gitarren funktioniert das immer ganz gut, ne, mal so eine alte Schüssel zu nehmen und in einem Song macht die dann halt das, was man da vielleicht sucht. So, ne?
Das hier ist eine ganz, ganz, ganz billige Flöte.
Aha.
Die ich spiele, weil das mit dem Mundstück, mit meinem Flip-Pad relativ egal ist, wie. Die muss nur funktionieren, sagen wir es mal so.
Ach, okay.
Das muss jetzt nicht eine teure Silberflöte sein und so weiter, sondern die muss mechanisch gut sein, die muss decken und das ist sowas wie Stimmstabilität und die Mechaniken bei der Gitarre, ähnlich wie bei Blasinstrumenten, müssen einfach gut sein. Aber das muss jetzt hier keine 10.000 Euro Flöte sein, für meine Zwecke.
Okay.
Die muss intonieren, die muss decken, also die Klappen müssen decken.
Das könnte ich jetzt zum Beispiel gar nicht beurteilen. Wenn ich die so sehe, die Flöte, ne, die ist ja schön shiny und glänzt da rum und so. Mhm. Was jetzt kostet? Du hättest mir jetzt erzählen können, die kostet 4.500 Euro. Ich hätte es dir geglaubt.
Mhm. Das kann ich nachvollziehen, dass man das tatsächlich als Nicht-Bläser nicht nachvollziehen kann, warum Instrumente teurer sind oder nicht. Andersrum aber vielleicht genauso. Weißt du kannst eine super geile sparkly Gitarre haben, die kostet mittlerweile 300 Euro.
Ja.
Und die ist einfach totaler Mumpitz, sieht aber toll aus. Also ich glaube,
schwierig zu beurteilen.
Ja, schwierig zu beurteilen.
Ich habe drüben eine Gitarre stehen, eine Dan Electro Bariton. Die ist im Prinzip aus Pressspan. Da, wenn du da drauf klopfst, die macht auch so tock, 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 die klingt nach nichts.
Ja.
Aber wenn ich die habe ich jetzt schon bei so vielen Fernsehshows benutzt, hier bei Your Songs vor kurzem auch, die macht im Prinzip genau den Sound.
Die haben ja aber schon wieder Kultstatus, diese dann Elektrogitarren, weil sie ja so special waren. Die wurden ja damals bei Woolworth verkauft.
Ja.
Das sind ja wirklich so Hobby-Gitarren gewesen, die aber mit diesem Tonabnehmer so einen speziellen Sound kreiert haben. Ja, aber auf der anderen Seite hast du auch Gitarren rumstehen, die irgendwie richtig viel Geld kosten.
Ja.
Und ich habe auch hier Instrumente. Was ist dein teuerstes Instrument? Wenn du jetzt nach Geld.
Naja, wir haben ja vor kurzem haben wir so eine kleine Gitarrenreise gemacht zusammen und haben.
ja, genau.
Da habe ich übrigens ein lustiges Video gemacht. Das ist noch nicht online, aber das habe ich. Da gibt es einen lustigen Vlog, der kommt demnächst auf meinem Channel. Ja.
Was haben wir da gemacht?
Ja, da sind wir los. Da hast du, hast du mich eingepackt ins Auto, zack, und nach Frankfurt in diverse Musikgeschäfte, Session, Gitterpoint, den Vintage Palast mit Vintage-Gitarren.
In Aschaffenburg.
Und in Aschaffenburg den Guitarblaze. Die drei Läden haben wir besucht und wir haben etliche Gitarren ausprobiert.
Weil ich eine Gitarre kaufen wollte.
Genau.
Das ist vielleicht ein gutes Beispiel, weil man das anhand dieses Beispiels zumindest jetzt von meiner Seite gut erklären kann. Und nachher, kann man ja auch schon spoilern, hast du dir fast die gleiche Gitarre gekauft.
Genau. Aber wir sind in Hamburg drauf gekommen, ne?
Richtig. Wir waren in Hamburg auf Tour mit Gregor und hatten ein bisschen Zeit gehabt und wollten immer mal wieder gucken und ich wollte mir sowieso auch noch eine Gitarre kaufen.
Mhm.
Einfach mit dem Hintergrund, weil ich die einsetze live bei Gregor und auch bei Bab. Ich spiele ja nicht so super viel Gitarre, aber ich wollte eine sehr flexible Gitarre haben. Und ich finde es ja immer auch geil, wenn Instrumente einen auch anmachen beim Spielen. Also wenn die gut in der Hand liegen und wenn es einem soundmäßig gefällt und wenn man irgendwie auch keine Hürden sich selbst
aber
stellt.
Aber das ist eine gute Frage. Warum macht dich ein Instrument an? Was ist der Grund?
Es ist, wie soll ich sagen, es muss, also in erster Linie muss es für mich der Klang sein, dann kommt sicherlich auch die Spielbarkeit. Alles andere ist mir erstmal relativ egal. Die Lackfarbe ist mir fast egal.
Aber der Klang ist doch immer so krass subjektiv abhängig vom Kontext. Also was.
Ja, das stimmt. Und jetzt auch diese Gitarre oder auch Saxophone, die ich spiele, sind auch total flexibel vom Ton. Also man kann da ganz viele verschiedene Dinge mitmachen, aber trotzdem hat ja so ein Instrument so irgendwie so eine spezielle Eigencharakteristik.
Ja.
Wenn ich das, was mir da so vorschwebt, aus dem Instrument nicht rauskriege, dann gefällt mir der Sound einfach nicht. So, oder dann ist es nicht das, was ich suche.
Okay.
Und da war jetzt, das ist insofern eine spannende Story, weil wir waren da in Hamburg bei Number One.
Mhm. Genau.
Und sind da erstmal direkt in den Vintage-Bereich hochgelatscht und haben so ein bisschen rumgeguckt und da war irgendwie kaum was uns beiden jetzt so auf Anhieb gefallen hat.
Ja, wir hatten beide, glaube ich, so ein Auge auf ES-335-Modelle zu dem Zeitpunkt schon, kann das sein? Ja.
Genau, also eine Gibson
E-Gitarre, ich auf jeden Fall.
Eine Halbakustik, genau.
Ja.
Und ich hatte auch mir andere Sachen angeguckt, aber da war irgendwie nichts, was mir gefiel.
Mhm.
Und dann stand aber eine da rum, Die war auch relativ teuer. Und da haben wir uns zu dem Zeitpunkt, waren uns das gar nicht so bewusst, was das eigentlich ist. Also eine Gibson-Gitarre, aber eigentlich keine alte Gitarre. Häufig sind ja so Vintage-Instrumente dann so, wow, die sind geiler und klingen besser und haben irgendwie die Originale. Und so eine Gibson, wie uns da aber vorschwebt, das ist dann direkt so aus den 60er Jahren. Da legt man auch direkt gerne mal fünfstellige Summen für hin. Ne?
Ja, eine Estra 35 aus, ja, sagen wir mal, aus den 60ern. Da sind ja die guten so, würde ich mal sagen.
60 bis 64 oder 68 in der Zeit.
Noch älter wird, könnte man gar nicht mehr bezahlen, aber so in, um die 60er rum findet man dann schon was Gutes, aber da ist man so, wahrscheinlich fängt es irgendwie bei 12.000 an oder so, ne?
Ja, und dann aber Polen offen, ne? Das geht nach oben, schon mal bis in die 40.000, 50.000 und wenn es super Zustand ist.
Also wir hatten ja eine in der Hand im Guitar Point.
Ja, genau. Die, wie teuer war die?
Ich glaube 40.000, 50.000 Euro.
Irgendwie so, ne? Aber da muss man jetzt auch dazu sagen, das käme für mich sowieso nicht in Frage. Also A, weil ich die Kohle nicht habe und B, weil ich so ein Instrument dann auch ungerne bis hin zu gar nicht mit auf Tour nehmen würde. Also. Weil wenn das dann irgendwie kaputt geht oder geklaut wird, geht gar nicht für mich. Das wäre dann eher so.
Du musst ja noch einen extra Bodyguard für die Gitarre mitnehmen.
Oder ich hätte vielleicht Zahnmedizin studieren müssen, um das überhaupt mir anschaffen zu
können. Die armen Zahnärzte kriegen es immer voll ab.
Ja.
Jeder, der von Gitarren redet, der lästert immer über Zahnärzte ab. Das finde ich total fies.
Ja, gibt es aber auch bei Saxophonen. Da ist auch so, dass ganz viele Leute sich teure Instrumente leisten und dann haben die die zu Hause. Und ist auch, ich finde das auch vollkommen okay, ehrlich gesagt. Ich finde es auch geil, wenn jemand
sagt... Ich muss mal meinen Zahnarzt fragen, ob der eine Gitarre hat.
Ja, wir können ihn mal einladen,
ich meinen Zahnarzt. Ja, genau. Der Herr Feller aus Mannheim. Super Zahnarzt übrigens.
Mein Zahnarzt aus Mannheim hat mich heute angerufen, aber ich bin nicht rangegangen, weil ich gerade am Rekorden war. Ich habe gesehen, dass der anruft.
Der ruft, dein Zahnarzt ruft dich an?
Der ruft mich an, also nicht mein Zahnarzt, aber wahrscheinlich seine Helferin.
Und was sagt er dir?
Du müsstest mal wieder zum Zahnarzt. Sie sollten mal wieder kommen, ja. Ich habe quasi so eine Reminder-Funktion.
Da ruft er dich an?
Mit denen ausgemacht. Die rufen an und sagen, wollen sie nicht mehr wieder kommen? Das ist schon wieder ein halbes Jahr her.
Wow, ich kriege immer nur so eine unpersönliche E-Mail, worüber ich mich trotzdem freue, weil ich es verpeile.
Ja, du musst meinen Zahnarzt
wechseln. Du rufst dich an? Ja. Das ist natürlich Service.
So, wir sind keine Zahnärzte und deswegen kommen diese teuren Gitarren nicht in Frage, aber trotzdem war es irgendwie spannend, weil wir da in Hamburg diese Gitarre in den Händen hielten, die so aussah wie eine alte Gitarre, die eigentlich erstmal, wie auch viele Leute sagen würden, Style over Substance ist, weil Gibson diese Gitarren aged, also die nehmen nagelneues Holz und dann bauen die eine geile Gitarre draus im Custom Shop und dann werden die kalt gemacht, werden geschlagen, werden schon wieder irgendwo abgerieben und die ganzen Metallteile.
Ist ja mittlerweile schon ein sehr etabliertes
Verfahren. So ein Aging-Verfahren, genau.
Gibt es bei Fender. Ne? Ich habe auch zwei Relic-Instrumente. Das gibt es schon sehr lange.
Gibt es bei Saxophonen auch, so ein bisschen so patinierten Lack, dass es ein bisschen älter wieder aussieht. Und man denkt, oder ich dachte bis zu dem Zeitpunkt auch, dass es eigentlich eher eine optische Nummer ist.
Oh, okay.
Und dann haben wir aber diese Gitarre in den Händen gehalten und dachten beide, boah, das ist aber irgendwie eine der geileren Gitarren.
Ja, man muss dazu sagen, wir wussten den Preis nicht. Wir haben einfach alle ausprobiert.
Ja, genau.
Und hatten dann die eine in der Hand, wo ich dann gesagt habe, also wow, die ist also verhältnismäßig wesentlich besser als die anderen. Da habe ich die dir in die Hand gegeben und du hast auch gleich gemerkt, jetzt, also auch allein von der Haptik schon und vom Spielen ohne Verstärker, dass die irgendwie schön schwingt und dass es sich irgendwie gut anfühlt. Ne? Und das war irgendwie interessant,
fand ich. Genau, und dann hat das in mir so ein bisschen gegrübelt, weil ich das irgendwie geil fand und habe mich da so ein bisschen mit beschäftigt. Und ich hatte auch ein bisschen so Altersvorsorgekram aufgelöst, weil ich den Aktienfonds nicht mehr so viel Vertrauen schenken möchte. Und habe mir gedacht, dann kaufe ich mir doch lieber auch Instrumente, die ein bisschen was wert sind.
Das ist nämlich auch ein interessantes Thema. Ja.
Dann allerdings aber auch ein Instrument, was eben seinen Wert auch behält. Das finde ich immer so das Spannende. Also ich würde jetzt ungern mir ein Instrument kaufen, was jetzt teuer ist und was aber definitiv sofort an Wert verliert, weil es irgendwie kein Sammler oder keinen ideellen Wert hat. Und dann sind wir eben losgefahren und haben so ein paar Klampfen ausprobiert und haben auch alte Gitarren gespielt. Und jetzt nicht baugleich, aber sehr ähnlich. Und dann habe ich mich mit deiner Mithilfe für eine entschieden, die halt nagelneu war, aber eben so geaged ist. Die aber tatsächlich ganz deutlich anders klingt als das gleiche Modell aus dem Kastenshop ohne diese Aging, ohne dieses Aging-Verfahren. Das ist aber trotzdem ein Instrument, was relativ teuer ist. Aber für mich immer noch auf einem Level, wo ich sage, solange ich die nicht rumschmeiße auf der Bühne, sondern solange sie in guten Händen ist, nehme ich die gerne mit. Und sie hat eben auch schon Macken, das heißt, sie kann auch noch ein paar weiter Macken bekommen, sozusagen. Es ist jetzt nicht so eine Vitrinenlösung, die dann irgendwie keine Lackabplatzer mehr bekommen darf. Deswegen passt das für mich gut rein als Wertanlage, als sehr gutes Instrument. Ich nehme es gerne mit auf die Bühne, nehme es aber auch wirklich gerne zu Hause in die Hand und spiele drauf, so ungefähr.
Ja.
Da sind so viele Checkboxen für mich abgehakt und deswegen habe ich mich da entschieden, die zu kaufen. Und dann hast du dir ein, zwei Monate später letztlich auch eine ähnliche gekauft.
Ja, das ist, die Serie heißt Murphy Lab, das, viele Gitarristen kennen den Begriff. Das ist ein Gitarren-Vintage-Guru, der bei Gibson die Gitarren auf alt macht. Der hat eine neue, ein Verfahren entwickelt, wie die Gitarren wirklich möglichst authentisch so in die 50er, 60er Jahre zurück transferiert werden sozusagen. Und dadurch kriegen die zumindest schon mal von der Haptik auf jeden Fall diese Anmutung, dass die halt jetzt wirklich so alt sich anfühlen. Ne? Und dann ist es aber nicht nur so, dass der Lack und sich alt anfühlt und das, was man so spürt, sondern es ist auch so, dass das Holz behandelt wird irgendwie. Ne? Also ich weiß nicht genau, was die machen. Die machen es auf jeden Fall sehr kalt und sehr heiß, glaube ich, sodass der Lack platzt und sich die Holzstruktur auch ein bisschen verändert. Und ich glaube, das ist ja das, was wenn wir jetzt davon reden, magst du alte oder neue Gitarren lieber, das ist ja das, was bei vielen alten Gitarren passiert, dass sich in der Holzstruktur die Harze in den Harzkammern an die Wände oder auflösen mehr und an die Wände ablagern und trocken werden und dadurch mehr Resonanz, mehr Klang, mehr Schwingungsverhalten entsteht, als wenn jetzt du ein Holz hast, ein neues Holz, wo die Harzen noch relativ feucht sind und die Kammern zukleben vielleicht eher.
Ich kenne das von Akustikgitarren, wo mir das viel mehr einleuchtet. Wenn du so ein akustisches Instrument hast mit einer Fichtendecke, die noch neu ist, dann klingen Akustikgitarren manchmal gerade in den Bässen so eine Steel-String-Gitarre klingt so dumpf oder indirekt, ohne Perkussion sozusagen.
Ja.
Und dass das aber bei so einer halbakustischen Gitarre auch so deutlicher Unterschied ausmacht, war mir wirklich nicht bewusst. Deswegen fand ich das bin total happy mit der Klampfe und dass du jetzt quasi eine ähnliche dir auch gekauft hast und du hast ja mehrere dann auch noch ausprobiert. Und
ja, ich habe wirklich, also wir beide hatten ja schon 10 ES335 Modelle in der Hand.
Ja.
Und wir haben ja richtig, wir haben uns ja die Volldröhnung gegeben mit den Dingern.
Ja.
Und haben im Kaffeerausch dann im Gitterblaze letztendlich dann nochmal 7 Gitarren oder so ausprobiert.
Ja, genau.
Ich weiß nicht mehr genau, wie viel. Und ein Großteil davon waren Murphy Lab Modelle, die sogenannten Murphy Lab Modelle, die auf alt gemacht waren und die auch wesentlich teurer sind als die normalen.
Mhm.
Aber ne, man merkt dann auch wirklich, dass, ne, jetzt wenn wir schon beim Thema sind, warum teure Gitarre kaufen, der Unterschied war wirklich krass. Also
absolut,
von der 2.500 Euro teuren Gitarre bis zu dieser Gitarre, die über 7.000 teilweise kostet oder die noch mehr geagten kosten, fast 9.000 Euro.
Genau.
Je nachdem. Ne? Also das ist schon krass viel Geld.
Ist das jetzt so, also ist das teuerste Instrument, was du besitzt? Oder hast
Also ich habe noch nie über 6.000 Euro für eine Gitarre ausgegeben. Noch nie, weil ich es einfach nicht einsehe. Das Teuerste waren immer, ich habe mir immer gesagt, okay, mehr als 3.000 Euro gebe ich nicht aus. Dann muss die wirklich schon sehr gut sein. Also meine erste Vintage Telecaster war in der Custom Shop. 2011 habe ich die gekauft. Die habe ich seitdem gespielt. Die hat damals 2.800 Euro gekostet. Damals, muss man dazu sagen, waren die Gitarren tatsächlich billiger und da reden wir jetzt von der Wertsteigerung. Die würde jetzt wesentlich mehr, also ich würde die für wesentlich mehr verkaufen können.
Ja, genau.
Also
genau.
Ich denke mal, ich könnte die jetzt für 4.000 vielleicht verkaufen oder so. Und das ist auch das Schöne an solchen Gitarren, dass die eine Wertsteigerung haben. Deshalb reden wir dann da auch von wirklich einer Anlage. Ne? Aber die, das war wirklich sehr, also für meine Verhältnisse damals sehr viel Geld. Und das habe ich mir wirklich so hingespart und dann habe ich die gekauft. Und dann später, als ich dann noch ein bisschen mehr Jobs hatte und auch ein bisschen mehr verdient habe, habe ich dann nochmal eine Strat gekauft aus der Ecke, ne? Also eine Custom Shop Stratocaster. Die hat auch 2.900 gekostet, glaube ich. Und das war dann wirklich so, okay, mehr will ich wirklich nicht ausgeben für ein Instrument. Und dann habe ich irgendwann mal im Guitar Point eine alte Gibson von 1976 gekauft. Die hat aber auch 3.000 Euro gekostet. Mhm. Auch nicht mehr, weil ich da auch gesagt habe, so nee, mehr will ich nicht ausgeben. Und die wird wahrscheinlich jetzt das Doppelte wert sein oder so. Mhm. Also die Wertsteigerung von einem wirklich alten Instrument ist halt ist noch mal ein bisschen mehr wahrscheinlich. Krasser, ja. Je nachdem, wie es erhalten ist und so weiter.
Und wenn es gut ist, das ist zum Beispiel so ein Thema. Es ist ja nicht nur ein altes Instrument ist viel wert, sondern es muss ja nicht nur gut erhalten sein, sondern es muss auch ein gut klingendes Instrument sein.
Genau.
Dann macht es Sinn irgendwie.
Ja.
Aber wie gesagt, für die Kohle, die ich jetzt investieren wollte, hätte ich nichts Original-Altes bekommen aus der Zeit. Und dann irgendwie sowas Halbgares, nur weil es dann aus den 70ern ist und irgendwie aber noch nicht so richtig geil ist, das hat für mich keinen Sinn gemacht. So.
Ja,
und ich bin jetzt total happy. Wir haben damit jetzt schon eine BAP-Produktion gespielt, wo ich bei so ein paar Nummern die spiele. Es macht total Spaß, auf dem Ding zu spielen.
Ja.
Und darum geht es mir eigentlich auch. Ich muss irgendwie inspiriert sein mit dem Instrument und ich muss Bock haben auf das Instrument. Das ist für mich persönlich wichtig.
Mhm.
Da ist mir erstmal nicht so wichtig, ob ich da jetzt 100 Euro gespart habe bei dem Instrument. Und mir ist nicht so sehr wichtig, was für ein Instrument ist, solange es aber den Wert wert ist, den ich dafür eben...
Bei deiner Gitarre, und auch ich habe ja dasselbe Modell, witzig auch übrigens ist, dass obwohl wir dasselbe Modell besitzen, klingen die trotzdem ein bisschen anders.
Mhm.
Also ich habe ja 5 Modelle gegengecheckt im
Guitar
Place in Aschaffenburg. Bei Harald Ott und der hat mir immer wieder eine gebracht.
Grüße
und,
an der Stelle.
Harald Ott, ja, der hat uns super da Sachen hingestellt und einfach uns viel Zeit gelassen und das war super nett. Und ich gehe immer wieder gern zu Harald, weil der einfach ein großes Angebot an Gibson-Gitarren auch hat.
Wenn das war mega, suchst, das war wirklich mega. Also für mich auch, du hast ja viel mehr Ahnung, aber für mich war es so geil, weil man wirklich die verschiedenen Dinger nebeneinander stehen hatte, testen konnte. Das hat mir an dem Tag super viel gebracht. Das wäre sonst irgendwie so, dann fährst du von A nach B und hast den Sound nicht mehr im Ohr.
Ja, wenn du zu zweit bist auch und dir immer wieder eine Gitarre reichen kannst und jetzt probier die, jetzt mach schnell die wieder, das hat super viel gebracht. Und so habe ich es auch gemacht. Da war dann Harald, als ich nochmal hingefahren bin, war Harald dann da und hat dann mir auch verschiedene gebracht. Und ich habe wirklich 3 Modelle gecheckt, die leicht geaged waren. Und dann gibt es ja die heavy-aged Modelle, die noch kaputter sind ein bisschen, aber die auch wieder anders klingen. Und da ist das Holz auch, das Holz klingt auch ein bisschen älter, irgendwie, so habe ich das Gefühl. Ich habe mich aber trotzdem dann für die Light-Aged-Version entschieden, die habe ich jetzt auch. Und was ich wirklich geil finde, glaube ich auch an diesem Modell, das hast du wahrscheinlich auch gemerkt, ist erstens, es ist irgendwie leicht. Die Gitarre ist nicht schwer, weil oft hast du ja, das ist nämlich auch so ein Grund, warum alte Gitarren sich oft gut anfühlen, weil das Holz irgendwie vielleicht schon ein bisschen leichter ist. Das muss nicht sein, aber es kann sein. Und bei denen habe ich so das Gefühl, ach, die hat so ein tolles Gewicht, die fühlt sich leicht an und das Holz ist irgendwie durchgetrocknet und die fühlt sich so schön luftig an. Und die hat die Gitarre hat super schöne Mitten und ich glaube, deswegen passt die auch so gut in deinen Kontext. Jetzt gerade bei BAP, ne, wenn du so Rockriffs damit spielst, die hat wunderschöne Mitten und die Höhen sind extrem transparent. So. Also die machen so ein obenrum nochmal so eine Welt auf, dass die Gitarre immer irgendwie gut im Mix steht, also in dem Fall im Kopfhörer. Genau. Und das habe ich sehr an der Gitarre genossen so und auch ist mir sehr aufgefallen, auch als ich die gekauft habe, haben wir ja gerade mit Gregor die Tour gespielt, die Wintertour und dann habe ich die dann da eingesetzt und wir haben ja selbst beide auf der Bühne gestanden und in Echtzeit zuhören können, ne, was die Gitarre mit der einen im Vergleich macht. Und dann haben wir bei der auch wirklich gemerkt, so, oh, okay, krass, die macht ein ganz anderes Ding im Mix. So, ne? Und das war wirklich super interessant, das zu merken. Und deswegen war ich mir dann so sicher, das ist übrigens auch ein guter Tipp, wenn ihr eine Gitarre kauft, viele wissen das natürlich auch schon, die Gitarre nicht nur im Laden ausprobieren, wenn es geht, vielleicht mal live checken. Das ist natürlich immer schwierig.
Ja.
Viele können die Gitarre nicht mitgeben. So, ne? Ich habe in meinem Fall, konnte ich die live ausprobieren. Und manchmal ist es ja möglich, so dass man sich mal eine Gitarre mitnimmt. Und bei der Gitarre muss man nicht so arg aufpassen, weil die ja schon sozusagen Macken hat.
Genau.
Bei einer niegelnagelneuen Gitarre wäre es vielleicht ein bisschen problematischer. Aber das ging. Und wenn man eine Gitarre live spielt, dann auch mit Leuten zusammen im Kontext ausprobiert, hat man nochmal ein ganz anderes Gefühl für die Gitarre, als wenn man die nur im Geschäft anprobiert. So, ne? Das ist ja auch super wichtig einfach.
Das heißt, das war jetzt unsere, wir haben wahnsinnig viel Geld für die Gitarre ausgegeben, Geschichte, aber halt irgendwie Happy End, weil wir beide total happy sind damit und weil es sich auch total für uns beide so erschlossen hat, dass das Sinn macht, das so zu tun.
Aber ich hätte nicht so viel Geld für eine Gitarre ausgegeben, wenn ich nicht wüsste, dass die auch wieder irgendwie eine Wertsteigerung hat. Also es ist eigentlich auch ein bisschen.
Da bin ich ja mal gespannt, wie sich das entwickelt.
Ja, wir wissen es natürlich nicht. Ne? Genau, kann auch sein, dass sich nicht viel tut, aber ich denke mal, dass man die immer zu einem sehr guten Preis wiederverkaufen könnte.
Das auf jeden Fall.
Ja. Wenn man jetzt sagen würde, ah, okay, ich mache keine Musik mehr, ich hau alles weg oder so.
Ja. Ich habe es ja ein paar Mal bereut schon, dass ich teure Instrumente mitnehme.
Ja.
Es gab einige Situationen auf Bühnen, wo vor allen Dingen leider meine Saxophone gelitten haben.
Ich kann mich an eine erinnern.
Du kannst dich an welche erinnern?
In Hanau ist mal ein Bühnen, wie sagt man da, ein Bühnenaufbau.
Ja, da gab es so ein, wir hatten da so...
Umgefallen.
So Lichtstative mit Birkenholz, so Baumstämme.
Genau, so 10 cm dicke Birkenstämme.
Ja, und da hängt so eine Lichterkette dran und wir hatten einen Soundcheck gemacht und alles war klar. Und ich hatte halt meine Batterie an Horns da stehen in sehr guten Ständern, die normalerweise eben nicht umkippen. Und dann waren wir schon längst wieder runter von der Bühne und dann kam irgendwie unser Lichtmann und sagt so, komm mal bitte mit. Da ist leider was passiert. Da
ja, ich habe es mitbekommen, ich war dabei.
Ah, okay.
Dann ja, weil es war ein Windstoß. Ja.
Genau.
Und die Backline, die wurde gerade befestigt, war aber noch nicht fest. Es war wirklich ein super dummer.
Der Backdrop war
bescheuerter Zufall.
Ja, ja.
Und der Windstoß hat den Backdrop an diese Birken dran geschleudert.
Ja, ja.
Und die waren noch nicht richtig fest und die sind genau auf ihr Saxophon draufgefallen. Das war richtig unglücklich.
Da war es ein bisschen blöd, da ging dann die eine Oktave nicht bei dem Gig, das war jetzt nicht so super tragisch.
Also das war ein teures Saxophon dann?
Das ist mein teuerstes Instrument, leider. Mhm. Das kostet, ich glaube, wenn man es jetzt kauft, kostet es, glaube ich, 14.000 Schweizer Franken.
Wow.
Das ist ein...
Das sind ungefähr 14.000 Euro.
Genau. Das ist auch so ein Ding, ich bin ja Yamaha-Endorser und spiele Saxophone und Klarinetten von Yamaha, weil das einfach sehr, sehr, sehr gute Instrumente sind. Ich habe früher ganz viel Vintage-Saxophone auch gespielt. Da gibt es also verschiedene Thematiken. Da gibt es alte amerikanische Saxophone, die toll sind. Es gibt auch alte französische Saxophone, Selmer, die toll sind oder toll sein können. Aber
warum ist ein Saxophon, das würde mich jetzt interessieren, warum ist es teuer?
Warum es überhaupt teuer ist?
Ja, warum ist ein Saxophon, also das Saxophon jetzt teurer als ein normales?
Also ich sag mal so, das... Was ich von Yamaha spiele, ist auch ein professionelles Custom-Shop-Modell sozusagen. Das wird so bei 6.000 bis 7.000 Euro liegen, wenn man das kauft.
Das ist ein Standardpreis für ein Saxophon?
Das ist ein Standardpreis für ein gutes Saxophon. Mhm. Irgendwas zwischen 4.000 bis 7.000 Euro, würde ich mal sagen, ist ein guter...
Das sollte man schon ausgeben.
Ja, ja, du kannst anfangen mit einem 1.500 bis 2.000 Euro Instrument. Ja. Ein Schüler kriegt ein altes Saxophon für 1.200 Euro oder irgendwie sowas in der Art. Mhm. Aber dann sind das auf jeden Fall keine professionellen Instrumente.
Ja.
Und wenn man aber dann Profi ist, dann ist man eher so, als Tenorsaxophon ist man da irgendwo zwischen 5.000 und 9.000 aktuell unterwegs. Mhm. Und das, was ich da in der Schweiz spiele, das ist total spannend, weil es ein totales, das ist ein bisschen boutique-mäßig.
Mhm.
Da wird der ganze Korpus von Hand gefertigt.
Okay.
Und dann nimmt der ein Yamaha-Saxophon und baut das auseinander und macht die Applikatur, also die Klappen von einem Yamaha-Instrument da drauf, weil die einfach von Yamaha sehr, sehr gut liegen, von den Fingern, es fühlt sich gut an. Und
das ist
auch
so ein Hybrid-Ding dann.
Ja, es ist so eine Art Hybrid, wenn man so will. Und das ist halt, das Spannende ist, ich spiele sehr viel Yamaha-Instrumente und dieses Instrument fühlt sich so an wie ein Yamaha-Instrument, deswegen muss ich mich nicht groß umgewöhnen, was die Klappen angeht. Auch so ein bisschen, was Intonation angeht, sind die sehr ähnlich, das heißt, ich kann auch wechseln. Ich habe häufig dann auf Tournee das eine Instrument da, das andere Instrument da, muss die dann nicht mitnehmen. Gerade wenn man dann mal im Flugzeug ist oder so, dann ich das, ist es entspannter.
Aber ist es jetzt irgendwie ein spezielles Metall oder ein teures Blech oder was ist das?
Ja, es gibt natürlich auch, es gibt auch ein Vollsilber-Saxophon, das kostet dann noch mehr.
Ah, okay.
Es gibt auch versilbert, vergoldet, es gibt Goldlack, es ist verschiedene, das hat aber eher was, ist nicht unbedingt was Preisliches, sondern eher was mit einer Obertonstruktur zu tun, wie dann so ein Instrument klingt. Das ist so wie Fichtendecke versus Zederndecke bei der Gitarre oder
aber
so.
Aber das ist doch nur Metall.
Wie, das ist, ja, das macht aber was mit dem Sound einfach. Das ist ja einfach.
Also ob es jetzt die Legierung, also verschiedene
Metalle... Die Legierung gibt es auch Unterschiede, genau. Es gibt, eigentlich ist es so eine Messinglegierung mit verschiedenen anderen Metallanteilen.
Mhm.
Es gibt auch Neusilber-Saxophone.
Mhm.
Die werden dann versilbert, vergoldet. Früher gab es auch mal wie nennt man das, Nickel-Legierung. Also solche,
das kenne ich von Saiten, ja, die klingen ja auch anders.
Die haben dann einfach ein bisschen andere, die schwingen anders und haben dann eine andere Obertonstruktur und das macht dann auch was mit dem Ton. Mhm. Aber natürlich auch, wie ist die Bohrung, wie ist der Konus, wie sind die Klappen, wie groß sind die Kamine, also die Tonlöcher. Mhm. Da gibt es verschiedene Sachen, die den Sound einfach mal beeinflussen. Wobei ich finde, man muss dazu sagen, ich habe das früher nicht so gesehen. Mittlerweile sehe ich das bei einem Saxophon ist, ich würde sagen, 80% des Sounds ist eigentlich eher der Spieler und das Mundstück und das Blatt.
Ah.
Und das Instrument selbst.
Das kommt ja auch noch dazu.
Muss funktionieren. Ich würde sagen, es sind vielleicht eigentlich nur 20% des Sounds, die das, oder 30%, ich will mich jetzt nicht festlegen, aber so. Es ist ganz anders als bei einer Gitarre. Wenn du jetzt zwei Gitarren spielst, die klingen grundsätzlich mal sehr unterschiedlich. Mhm. Ich glaube, ich würde auf zwei verschiedenen Saxophonen, würdest du es vielleicht gar nicht so deutlich hören, weil ich nach 5 Minuten genauso klinge wie auf dem anderen. Vielleicht kleine Nuancen, die anders sind. Bei Saxophonen würde ich eher sagen, das hat was mit, wie fühle ich mich selbst wohl auf dem Instrument, wie vibriert es in meinen Händen oder auf meinen Zähnen. Das ist so ein bisschen so eine Kombination aus, fühle ich mich wohl damit, macht es mir Spaß, das zu spielen, wie höre ich mich selbst. Der Zuhörer selbst wird es vielleicht nicht so krass den Unterschied hören.
Okay.
Zumal ja immer ein Mikrofon davor ist. Das kommt ja auch noch dazu.
Aber du spürst es ja, und das ist ja sowieso der Hauptgrund, ne? Du als Player willst ein Instrument, mit dem du dich wohlfühlst, identifizieren kannst, sodass es dich vielleicht auch ein bisschen inspiriert beim Spiel. Im Prinzip bist du erstmal das Maß aller Dinge, weil der Zuhörer, der findet dich auch dann mit einem Billigsaxophon gut. Der wird das erstmal wahrscheinlich nicht direkt beurteilen können. Ne?
Genau, solange es alles stimmt, ist alles klar.
Genau, aber du musst sagen, okay, ich will ein Instrument spielen, das mich wirklich unterstützt bei meinem musikalischen Vorhaben, sage ich jetzt mal.
Genau, und bei den Saxophonen ist für mich eine ganz maßgebliche Angelegenheit, und zwar, weil ich da stilistisch so flexibel sein muss.
Mhm.
Es ist bei Saxophonen, finde ich, so machen wir Saxophonisten das im Gegensatz zu Gitarristen, wir nehmen nicht für jeden Sound ein anderes Instrument. Bei einer Gitarre ist es so, klar, Strat.
Yeah.
Ich muss funky Strat spielen, nehme ich die Strat.
Yeah.
Ich muss Rock'n'Roll spielen und will irgendwie nach, dann nehme ich die Paula.
Mhm.
Oder eine 335 oder ich nehme eine Nylon-Gitarre, eine Steel-String. Man hat so eine Batterie an Gitarren, weil man die braucht, um die Sounds, die typischen Sounds abzudecken.
Ja.
Das gibt es in der Form bei Saxophon nicht. Du hast eigentlich ein Saxophon für die Tonlage. Ein Tenor, ein Alt, ein Bariton, ein Sopran.
Ja, genau.
Aber welches Instrument du hast, ist deine eigene Präferenz. Und dann versuchst du mit diesem Instrument die Sounds zu erzeugen, die du erzeugen musst.
Mhm.
Und wenn du jetzt flexibel sein musst, und da wird dann das Instrument für mich hochwertig und deswegen gebe ich gerne mehr Geld dafür aus, dann möchte ich in der Lage sein, aus diesem Instrument einen ganz dunklen Jazz-Sound rausholen zu können und auch einen total knalligen Pop-Sound.
Das ging jetzt mit deinem teuren Saxophon?
Das geht mit den Yamaha-Instrumenten, die ich habe, und auch mit diesem teuren Inderbeam geht das sehr, sehr gut.
Ja.
Und deswegen habe ich mich auch für diese Instrumente entschieden, weil die eben diese Flexibilität bieten. Die sind so, da kann ich mich entscheiden, oder ich sag mal so, der tonale Sweet Spot ist so, dass er mir gut liegt und ich kann nach links abbiegen, ich kann nach rechts abbiegen und kann da alles rausholen.
Mhm.
So würde ich an die Gitarre nicht rangehen.
Verstehe.
Das ist eine andere Denkweise.
Aber das ist auch eher ein Saxophon, das man in die Vintage-Ecke...
Nee, gar nicht.
Gar nicht?
Die Yamaha sind neue Instrumente, da würde ich quasi, wenn es kaputt wäre, könnte ich mir ein neues kaufen und müsste wenige Dinge ändern, dann ist es genauso wie das vorherige.
Ja.
Und das andere ist, lässt sich jetzt auch neu bauen, die werden jetzt weiterhin auch neu gebaut, nur das ist halt so speziell, weil es eben von Hand gebaut ist, da wäre es wahrscheinlich sehr schwer, genau den gleichen Sound wiederzufinden, da müsste ich dann lange suchen.
Ja.
Ich hatte mir auch noch einen anderen S-Bogen dafür besorgt, weil der nochmal anders klang. Das wäre sehr schade, wenn das kaputt geht. Und leider war eben genau mit diesem Instrument dieser Schaden auf der Bühne entstanden. Und das andere war, dass wir bei einem Soundcheck standen und dann stand mein Bariton-Sax in einem Hardcase.
Mhm.
Und ich mache dieses Hardcase auf zum Soundcheck und das Ding ist platt, weil im Truck da offenbar irgendwie so ein Mischpult-Case dagegen gerollt war.
Wahnsinn.
Und dann war einfach vorne die Glocke war so deutlich verbogen.
Ja.
Das ist natürlich super ärgerlich, wenn sowas passiert. Aber trotzdem kann ich es nicht übers Herz bringen, mit schlechten Billiginstrumenten auf die Bühne zu gehen, weil es mir dann einfach keinen Spaß machen würde. Ich versuche dann Dinge zu optimieren, dass das nicht passiert. Dass ich ein Flight Case jetzt habe,
ja,
wo das eben, das hat mich wieder auch noch ein paar hundert Euro gekostet,
ja,
damit das nicht kaputt geht. Ja. Ich nehme das eine immer mit, damit es nicht kaputt geht. Man muss solche Sachen beachten, die, mhm, das mache ich dann, weil mir das trotzdem auf der Bühne wichtig ist. Mhm. Andere Dinge sind mir herzlich egal, wie die Plastikflöten, die ich spiele, mhm, die fallen runter, da trete ich aus Versehen auch mal drauf und dann kaufe ich halt eine neue für 100 Euro, wenn es irgendwann mal ganz
die kleinen,
das ist vollkommen wurscht, da kommt es mir nicht drauf an, die aber müssen einfach nur intonieren.
Weißt du, was mir gerade einfällt, ist es, kennst du das auch, dass du, wenn du ein gutes Instrument kaufst, dass das dein Spiel verändern kann?
Ja, eben, absolut.
Und das ist, finde ich, absolut unbezahlbar.
Weißt du, was mir manchmal auffällt? Ich weiß, es können vielleicht Bläser nachvollziehen, wenn ich Bock auf dieses Instrument habe und, mhm, wenn der Sound mir gefällt und wenn das alles so all in all ist, dann läuft mir tatsächlich manchmal das Wasser im Mund zusammen.
Hei, hei.
Wie wenn man sich auf ein Essen, wenn man Hunger hat oder so.
Echt?
Weil ich merke, oh geil, das macht Spaß zu spielen.
Krass,
das ist so, das ist total komisch. Das habe ich manchmal nicht bei der Gitarre, ich sabber da jetzt nicht rum, aber beim Saxophon geht mir das so und man muss halt auch Bock haben auf das Ding.
Irgendwie. Das habe ich noch nie gehabt. Bei mir knurrt nur immer der Magen, wenn ich die Gitarre in die Hand nehme.
Ja, weil du kein Geld mehr hast, um Essen zu kaufen, weil du so tolle Instrumente gekauft hast.
Nee, aber ich, weißt du, ich finde das total interessant. Meine Telecaster hat mich als Player verändert. Weil ich habe früher immer Gitarren gespielt, die sehr, wie soll ich sagen, da musste man sich immer sehr anstrengen, damit da was rauskommt. Ich habe immer zu hart gespielt. Mhm. Ich habe immer zu krass reingehauen. Also meine ganze Spielenergie war immer nur auf so einem hohen Niveau.
Ja.
Bei dieser Gitarre habe ich dann irgendwann gemerkt, ach krass, wenn ich da so hart anschlage, dann klingt der Ton auch genauso, wie ich den anschlage, nämlich hart und zickig. Na? Und wenn ich die Gitarre leicht anschlage, dann kann ich mit der praktisch, ich kann mit der kommunizieren. Ich kann sagen, okay, ich will jetzt eine Melodie bilden oder einen Ton bilden, der einfach durch die Anschlagsstärke schon einen anderen Ton entfaltet und dann entsteht praktisch mehr Dringlichkeit oder mehr Energie in der Melodie, wenn ich dann mehr anschlage. Also ich kann den Ton formen mit dem Instrument.
Kann ich total nachvollziehen. Das gibt es auch bei Blasinstrumenten, eine ähnliche Geschichte, aber auf einem alten Hobel, der nicht deckt, der nicht, dann denkst du, oh, ich bin total am Kämpfen.
Ja.
Muss doch gar nicht sein. Wenn du ein gutes, funktionierendes, neues, hochwertiges Instrument hast, merkst du, wie butterweich das gehen kann.
Ja.
Gleichzeitig ist es ja manchmal aber auch geil, wenn ein Instrument so bestimmte Eigenheiten hat, die man mit denen man umgehen muss, um dann so den Charakter daraus zu holen. Das finde ich auch spannend.
Ja, irgendwie. Das ist super spannend.
Und es gibt vielleicht auch Unterschiede zwischen Anfängern, die sowas noch gar nicht entweder wertschätzen können oder herauszaubern können aus dem Instrument und eben Leuten, die schon sehr gut spielen, wo denen das dann auffällt, wie bei dir jetzt mit der.
Das ist eine Sache, mit der ich mich gerade sehr beschäftige, ne? Weil ich, also das müsst ihr mal ausprobieren. Also wenn ihr zu Hause Gitarre übt, checkt mal aus, wie viel Energie ihr aufwendet, um jetzt komplizierte Sachen zu spielen. Man verkrampft total schnell. Ich habe den Fehler früher immer gemacht. Ich habe verkrampft und meine Muskeln waren hart und ich habe viel zu sehr. Mhm. Ja, und ich habe mich extrem darauf konzentriert. In letzter Zeit habe ich extrem daran gearbeitet. Ich spiele was extrem Schweres, was Schnelles, was ich eigentlich noch gar nicht kann. Ich versuche aber, das so locker und leicht wie möglich zu spielen. Also ich versuche wirklich, das Spektrum auszuchecken, wie cool, wie locker kann ich bleiben bei der Übung und wann kommt der Punkt, wo ich plötzlich meine Muskeln verhärte oder anstrenge. Das müsst ihr echt mal ausprobieren, weil ich finde, gerade beim Üben ist es unfassbar wichtig, vielleicht habe auch nur ich den Fehler immer gemacht, keine Ahnung, vielleicht machen das schon alle so, aber für mich war es wirklich eine Offenbarung, beim Üben festzustellen, mach das so locker, wie es nur geht. Also ich finde es super interessant, sein eigenes Energieniveau kennenzulernen, auszuloten und zu gucken, wo man steht. Es ist natürlich nicht unbedingt immer schlecht, wenn man auch mal mehr Energie investiert. Das klingt ja dann auch anders. Aber ich glaube, wenn man immer nur denkt, wenn man schnelles, schwieriges Zeug spielt, dass man auch viel Energie aufwenden muss, viel Muskel aufwenden muss, das ist, finde ich, nicht richtig. Also zumindest ist es, glaube ich, eine Sackgasse, weil man dann immer denkt, man muss sich anstrengen. Man kann extrem schnelle Sachen auch spielen, ohne dass man sich anstrengt. Das fand ich wirklich super spannend. Und so ein Instrument, jetzt wie jetzt die neue Gibson-Gitarre, die ich gekauft habe, da wurde mir wirklich klar, krass, wenn ich die leicht anschlage und ich habe das bei Gregor auf Tour ganz arg ausprobiert, wie leicht kann ich anschlagen und wie entfaltet sich der Ton, je nachdem, wie viel Energie ich reingebe. Das finde ich super spannend.
Und jetzt mal, ich meine, wir reden jetzt immer über die Dinge, die wir uns selber kaufen. Es gibt ja aber auch die Situation, weil ich das ja auch schon gesagt habe, mit Endorsement bei Yamaha, bei mir. Das ist jetzt aber auch nicht so, dass die geschenkt bekommen, die Instrumente, sondern da gibt es ja immer so bestimmte Deals. Das ist auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich natürlich. Aber hattest du schon mal die Situation, dass du ein Endorsement hattest oder ein Endorsement angeboten bekommen hast und dann waren aber die Instrumente überhaupt nicht so, wie du das selber geil gefunden hättest und hast es aber trotzdem gespielt, weil das jetzt ein Endorsement war? Oder hast du dann gesagt, nee, dann switch ich lieber zu einem anderen Instrument? Wie gehst du mit sowas um?
Ich bin da ziemlich ehrlich. Also ich habe verschiedene Gitarren auch schon so zur Verfügung gestellt bekommen. Manchmal täusche ich mich ja auch in dem Instrument und ich denke, es ist gut und im Laufe der Zeit merke ich so, nee, das Instrument macht was mit mir, was ich nicht will. Mhm. Entweder verkrampfe ich, ne, es ist zu anstrengend oder ich spiele einfach nicht kreativ drauf. Mhm. Also dann merke ich auch ziemlich schnell, dass das Instrument sucht eigentlich mich, nicht ich das Instrument.
Und das ist auch spannend. Ich habe zum Beispiel bei Yamaha, da geht unser Wecker. Du hast einen Wecker gestellt.
50 Minutes, wir wollen nicht so lang machen heute, weil wir schon keine Zeit haben.
Ich fand das aber auch spannend, das ist nämlich auch ein Thema bei der Instrumentenwahl. Ich versuche es eigentlich so zu machen, wenn man drum rumkommt, dass ich mir erstmal gar nicht mich damit beschäftige, wie viel das Instrument überhaupt wert ist. Mhm. Wenn ich die Möglichkeit habe zu testen, ohne Preise zu wissen, weil manchmal ist ein billiges Instrument super geil.
Ja, absolut.
Und wir hatten zum Beispiel Situationen, als wir damals bei Yamaha waren, da habe ich verschiedene Saxophone ausprobiert. Ich bin dann schon bei den beiden teuersten gelandet, ohne es wirklich zu wissen. Aber das eine wäre eigentlich so das Ding gewesen, was man mir in die Hand gegeben hätte. Du bist Pop-Jazz-Saxophonist, das ist dein Instrument, weil das ist die Linie, die haben wir gebaut für Jazz und Pop. So. Und ich habe aber das gewählt, was eigentlich laut Hersteller eher für klassische Musik geeignet ist. Was lag mir viel mehr, weil das von der Schwingung, irgendwie passte mir das mehr. Das hätte ich vielleicht gar nicht gewählt, wenn ich den Katalog vorher geblättert hätte, so ungefähr.
Interessant.
Und das finde ich auch so eine Sache, dass man vielleicht da möglichst uninformiert rangeht, dass man einfach ausprobiert und guckt, das gefällt mir gut. Natürlich, die Marken weiß man dann schon und so. Wir hatten aber auch schon mal die Situation, dass wir ein Angebot hatten von einem Endorsement damals mit einer Band, wo wir dann Instrumente bekommen haben von dem Hersteller. Ich muss ja gar nicht sagen, was das für ein Hersteller ist. Sondern es geht mir um die Situation, dass wir die dann bekommen haben, die Instrumente, und wir alle so gemerkt haben, die sind aber gar nicht so, wie wir die eigentlich spielen würden. Das ist eigentlich nicht für uns geeignet.
Yeah.
Und dann haben wir halt gesagt, sorry, da kommen wir einfach nicht zusammen, weil uns diese Instrumente, so wie sie sind, nicht taugen. Yeah. Und dann haben wir uns dagegen entschieden, obwohl das vielleicht natürlich auch nicht, man hat ja auch Vorteile über so ein Endorsement. Ne? Die Kooperation mit einem Hersteller ist ja in mancher Hinsicht cool, nicht nur wegen des Instruments, sondern weil man eben auch Workshops macht oder weil man Support kommt, Service bekommt, was ja sehr hilfreich sein kann auf Tour oder überhaupt im Musikeralter.
Ja, wenn du jetzt wirklich eng mit einem Hersteller zusammenarbeitest, dann ist es ja auch, man geht ja auch auf sich zu, ne, gegenseitig, und man kann ja auch sagen, okay, habt ihr vielleicht noch ein anderes Modell, das mir eher passt und so, ne? Und wenn man da so ein bisschen arbeiten kann, das ist ja natürlich auch super. So, also im Sinne von, was gibt es noch für Möglichkeiten?
Die andere Frage ist für mich, die ich mir da manchmal stelle, ist es nicht absurd, dass ich jetzt hier auf der Bühne Instrumente rumstehen habe für den Wert X oder jetzt eine Gitarre gekauft habe, die teurer ist als das, was ich überhaupt verdiene auf der Tour? So, weißt du, das ist schon absurd.
Da dürfen wir nicht drüber reden, das macht mich depressiv.
Ja, das finde ich schon absurd manchmal. Ich kann das immer mit diesem Thema, es ist ja auch eine Wertanlage, noch so rechtfertigen vor mir selbst irgendwie.
Ja,
weil wenn man mal alt und gebrechlich ist, dann kann man mal eine verkaufen.
Das ist verrückt, ne? Weil wenn du so drüber nachdenkst, okay, ich spiele jetzt 12 Gigs nur für die Gitarre.
Ja.
So, ne?
Absurd. Aber irgendwie auch ist halt dann so, ne? Andere kaufen.
Ja, aber es ist uns halt auch was wert. Also es ist ja immer so, wenn einem was wichtig ist, wenn einem was daran liegt, an seiner Tätigkeit, dann investiert man da auch rein.
Ja.
Und ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, es geht gar nicht mal darum, dass es irgendwie rausgeschmissenes Geld ist oder dass man irgendwie, wir haben ja auch lange ausprobiert. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir einfach so, weil wir gerade irgendwie eine Gitarre toll fanden, die gekauft haben, einfach nur, weil wir es haben, sondern wir haben wirklich viel getestet und ausprobiert, weil es einfach auch für uns, ich sag mal, halt, also für mich war es auf jeden Fall mehr Geld, als was ich eigentlich ausgeben würde für ein Instrument.
Ja.
So, ne? Und es hat mir schon erstmal so, wo ich dachte so, okay, Alter, machst du das?
Aber so grundsätzlich, wenn du jetzt nicht auf die Kohle gucken würdest, das finde ich mir jetzt auch noch spannend. Neue Instrumente haben natürlich den Vorteil, dass sie in den meisten Fällen einfach, wenn sie gut sind, einfach gut funktionieren. Also mechanisch gesehen, Stimmstabilität.
Muss nicht sein,
aber häufig ist es einfach.
Es kommt immer drauf an, ja.
Alte Instrumente haben häufig mal so ein bisschen ihre Macken oder ihre Eigenheiten, die dann, wie soll ich sagen, auch bei Saxophonen, alte Saxophone, die können zwar sehr gut wieder restauriert sein, aber haben trotzdem in manchen Situationen, sind manchmal nicht so von der Intonation nicht so geil. Man kämpft so ein bisschen damit und muss man sich dann auch schwer dran gewöhnen. Und ich hatte damals, ich habe ein altes Selma gespielt aus den späten 60ern.
Selma-Saxophon.
Ja, das ist immer eine Firma, die es immer noch gibt, die so mit die berühmtesten und hochwertigsten, spannendsten Saxophone gebaut haben. Das war auch geil. Das war ein Saxophon, da hat Session Music in Walldorf damals. Die wussten, dass ich immer so alte Dinger suche. Und das ist irgendwie, und dann meinte, ja, da kommt eins rein, das könnte spannend sein. Komm mal vorbei. Und dann haben wir diesen Koffer aufgemacht und da war ein silbernes Tenorsaxophon drin, was aber grün war, also Grünspan.
Ah.
Und da hatte jemand draufgetreten auf den S-Bogen, der war platt. Also das Ding war einfach Schrott. Oder zumindest es war nicht general überholt. Man konnte überhaupt nicht drauf spielen. Es war nicht spielbar. Und ein Instrument mit dieser Seriennummer und mit, wenn es in einem guten Zustand ist, würde heutzutage jetzt irgendwie kosten 8.000 bis 10.000 Euro. Und damals eher so 6.000 Euro, 7.000 Euro. Und dann haben die gesagt, pass auf, wir machen einen Deal. Irgendwie so, wenn du sagst, du kaufst es, machen wir das fertig. Aber die Variable, ob es dann wirklich ein gutes Instrument ist oder nicht, musst du selber für dich jetzt als Risiko in Kauf nehmen. Dafür machen wir es dir zu einem super geilen Deal. Ich habe gesagt, okay, let's do it, gehe ich das Risiko ein. Und da war das ein richtig geiles Instrument. Das ist ein richtig geiler Hobel gewesen. Der war, sag mal, kein schönes Instrument, es war ziemlich runtergekommen, war dann aber super spielbar. Trotzdem, als ich dann zu Yamaha gewechselt bin, muss ich einfach im Nachhinein sagen, overall ist das nagelneue Yamaha mit Abstand das bessere Instrument.
Ja, klar.
Obwohl das andere so Prestige, Historie und alles hat. Aber irgendwie, ich habe es dann verkauft tatsächlich.
Ach krass, ja.
Weil es dann irgendwie war so klar war, okay, Vintage ist nicht immer richtig. Nicht bei
nicht
jedem
immer,
Instrument.
Nee. Ich habe eine alte Mandola mal gekauft. Die hat im Laden gehangen hier in Mannheim. Von 1937. Eine Mandola. Das ist eigentlich eine Mandoline, aber eine Oktave tiefer.
Sind das die mit diesem runden Bauch hinten?
Die hat so, die ist so ein bisschen, eine ganz komische Form. Nicht rund, eher sieht aus wie ein bisschen wie eine Martin-Gitarre, so ein bisschen eine alte Triple O oder sowas. Aber kleiner und hat halt natürlich 8 Saiten wie eine Mandoline. Und die habe ich, das Ding habe ich gekauft für einen super Preis. Ich glaube 490 Euro oder sowas. Also wirklich so, wo ich erst dachte, so, das kostet bestimmt eine Menge Geld, weil es so alt war. Aber das war dann so, nimm mit. Und das ist wirklich ein wahnsinnig tolles Instrument. Das habe ich dann nochmal restaurieren lassen von Andreas Lang in Frankenthal. Und dann war das wirklich, also er musste ein bisschen noch so eine Scheibe unter den Steg legen, musste so ein paar Holzarbeiten noch machen. So. Und dann war die wieder okay. Und das ist wirklich so Magic. Also die klingt sofort, die hat so eine totale Wärme, wenn du die anschlägst. Und trotzdem hat sie aber irgendwie so ganz seidige Höhen. Also es macht sowas, wenn du Sachen aufnimmst damit, total was Schönes oder so, total Magie. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich manchmal oder gerne Gitarren oder Instrumente nutze, die vielleicht einfach, also auch zum Stimmen ist die der Horror. Also die ist echt nicht so einfach in Tune zu bekommen. Aber in bestimmten Situationen, da stimmt man die halt dann so hin, das passt. Und die nutze ich auch eigentlich nur im Studio. So. Aber die macht halt für Aufnahmen was ganz Bestimmtes im Mix, was halt wirklich ganz toll ist. So ganz holziger Klang ist das.
Bestimmt der Sound.
Ja. Und das ist halt das Schöne an Instrumenten, sagen wir, die nicht so perfekt sind, in meinem Fall, die aber irgendwie einen Ton generieren oder einen Sound machen, der mit einem neuen Instrument nicht so zu kriegen ist, vielleicht, weil es einfach zu viele Höhen sind oder es klingt nicht so holzig oder nicht so pappig, wie man es manchmal will. Pappig muss nicht immer schlecht sein, sondern es kann auch genau das machen, was ein altes Instrument so macht und ein neues Instrument nicht kann, weil es zu neu klingt, so zum Beispiel. Ne? Also das kenne ich zum Beispiel ganz oft, dass viele neue Instrumente einfach zu klinisch, zu sauber, zu viele Höhen oder keine schönen Mitten, keine Wärme und so. Ne? Und das ist halt der Grund, warum manchmal alte Instrumente dann besonders klingen.
Eigentlich sind wir leider nicht unterschiedlich genug, um dieses Thema von allen Seiten zu beleuchten, habe ich den Eindruck. Weil wir ticken insofern ähnlich, auch wenn wir nicht die gleichen Instrumente spielen, aber dass wir beide sagen, uns ist es wert, für ein geiles Instrument Geld auszugeben. Es muss nicht teuer sein, aber wenn es teuer ist und es ist ein geiles Instrument, dann machen wir das sozusagen.
Ja.
Es gibt sicherlich andere Leute, die da viel pragmatischer rangehen und sagen, brauche ich nicht, ich gebe nur maximal 1.000 aus, muss reichen, hört eh keiner.
Ja.
Oder wie auch immer. Und
am Ende ist wichtig, was dann für Musik damit gemacht wird, ne? Und was für eine Emotion dann daraus kommt.
Hast du denn totalen Fehlkauf mal gemacht, wo du sagst im Nachhinein, oh Mann, habe ich mich... Macht gar keinen Sinn, habe ich zu viel Geld ausgegeben oder zu wenig oder whatever, hast du irgendwas?
Schon oft.
Ja.
Ja, ich habe schon so viele Sachen gekauft, die
schlecht waren.
Die ich eigentlich nicht nutze. Aber in letzter Zeit weniger, weil ich ein Gefühl dafür bekommen habe, was mir taugt und was nicht. Also ich glaube, man lernt selbst das mit der Zeit, dass man mehr weiß, wofür man selber steht, stilistisch, oder was man, wer man sein will. In der Soundwelt. Zu mir passen jetzt keine, zum Beispiel Ibanez Jam, Steve Vai Modell.
Ja.
Jetzt ganz doof, aber das würde zu mir vielleicht nicht passen. Wobei ich aber selbst da auch sagen würde, in bestimmten Bereichen, wenn es der Sound ist, ich würde nie sagen, das würde ich niemals spielen. Es kann immer mal sein, dass es irgendwie in irgendeinem bestimmten Kontext doch gut passt oder so. Ne? Deswegen bin ich da relativ offen. Aber so stilistisch, also von meinem Charakter weiß ich ungefähr, was zu mir passt. Ich bin vielleicht ein bisschen oldschool, aber nicht nur. Also das ist, man kann es nicht immer über einen Kamm scheren. Also es ist schwierig zu sagen. Aber diese, ich sag mal, ganz bestimmte Metal-Gitarren würde ich vielleicht jetzt eher nicht spielen, weil ich einfach nicht aus der Szene komme, so, ne, um es jetzt mal einfach zu sagen.
Ja.
Ich würde eher Gitarren spielen, die Soul, Blues, Jazz behaftet sind, vielleicht eher oder sowas die Ecke. Ja. Ne? Aber hey, das ist einfach, ne, du hast, ne, John Mayer zum Beispiel stand auch mit einer Chavelle in Pink plötzlich da, weil es irgendwie cool war und er klang wie John Mayer. Scheißegal. Also es ist am Ende... machen die Finger oder am Ende machst du ja die Musik. Ne? Die Musik kommt ja aus dir, nicht aus dem Instrument. Und das ist für mich immer auch so ein schönes Beispiel, dass es vollkommen egal ist, was du spielst. Und wir haben auch Kollegen schon gesagt, ey, du hast jetzt hier den teuersten Verzerrer gekauft, du klingst immer noch so wie...
Wie immer noch scheiße.
Immer noch scheiße. Du klingst genauso scheiße wie immer. Genau, und ich so, oh, scheiße, jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben. So, ja, nee, macht nicht viel. Ne? Aber, so, ne? Aber das habe ich schon oft gehört. So, ne? Du klingst halt wie der MV. Ne? So, ob das jetzt gut oder schlecht ist, keine Ahnung. Aber es ist...
Nee, es geht doch eigentlich geht es ja darum, dass man einen eigenen Sound entwickelt und dass man das immer raushört. Wie du sagst, John Mayer, hört man raus, fast egal, was der spielt. Ja. Darum geht es ja eigentlich. Und das finde ich auch immer spannend und irgendwie... kommt man ja immer mehr dahin, man hört die Leute raus.
Ja.
Man hört nicht die Instrumente, die sie spielen.
Nee, die Musik kommt aus dir als Player.
Genau. Trotzdem ist es ja Spaß, trotzdem ist es unser Handwerkszeug und deswegen macht es ja Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und wie gesagt, deswegen ist es für mich einfach so, ich habe keinen Bock auf einem Billighobel zu spielen, wenn er denn schlecht ist. Wenn er gut ist, habe ich auch Bock auf einen billigen
Instrument. Ja, wenn er dich quält und du hast die ganze Zeit Sehnscheidentzündung und Krämpfe, klar. Oder die Buntreinheit passt gar nicht. Ne? Wenn ich jetzt hier bei Sing Mein Song, zum Beispiel, wenn ich da eine Gitarre habe, die nicht buntrein ist, das kostet Zeit, es kostet Geduld, ich gehe anderen Leuten auf die Nerven.
Machen? Wir spielen jetzt, ich gehe mal ganz kurz aus dem Bild und hole dir eine, wie ich finde, ganz schlechte Gitarre Die liegt nämlich hier längere Zeit schon rum und auf dieser Gitarre werden wir jetzt unser Outro spielen. Ich gebe dir die Chance, sie zu stimmen.
Nimmst du auch vielleicht eine billige Kackflöte?
Die ist schon billig, ich habe keine andere da.
Ja, du klingst aber mit der... Ja, toll.
Das ist, wir nennen den Hersteller nicht, aber sie macht jetzt schon Spaß.
Da ist es immerhin gestimmt.
Ich habe es vorher irgendwann mal in der Hand gehabt. Aber
in welcher Tonart hatten wir es vorher? C.
In C haben wir es, ja. Okay?
Okay.
Wie hat dir die jetzt gefallen, die Gitarre?
Sehr anstrengend.
Ja, ne?
Aber ich habe natürlich versucht, so zu spielen, dass man nicht merkt, dass es anstrengend ist.
Das sind wahrscheinlich auch alte Seiten drauf, aber
es ist wirklich krass. Die muss man mal wirklich einstellen.
Die klingt so, als hättest du ein Handtuch im Mund.
Aber es ist vielleicht auch einfach das Holz, ne? Und das klingt einfach wie ein Eimer. Was soll man machen? Aber scheißegal.
Teure Kauf.
Manche Sachen...
Ja, komm, Lagerfeuer.
Ah, nee, das geht nicht. Ah, schlimm.
Schön.
Das ist Quälerei.
Ja, geht mit diesem Gefühl nach Hause und freu dich auf den nächsten Tag.
Hey, Leute, vielen Dank fürs immer wieder Einschalten. Das macht total Spaß.
Wir sind demnächst zurück, haben wieder einen Gast mit dabei in der nächsten Folge.
Das freue ich mich drauf.
Das freuen wir uns auch schon drauf, genau. Ja. Und wir werden so ein bisschen aus der Sing-Mein-Song-Situation berichten in den nächsten...
Alles.
Alles, die ganze Welt. Und wir reden natürlich über Gitarren. Ja, danke. Das war heute eine Nerd-Gear-Talk-Tech-Talk-Runde.
Live aus dem Studio.
Live aus dem Studio. Und wir sagen, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.